Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Dominik Schottner.
Hey, Familie. Kann man sich nicht aussuchen? Als Kind jedenfalls nicht. Als Erwachsener geht es schon ein bisschen einfacher. Und genau so entstehen dann Patchwork-Familien. Mit Kindern von unterschiedlichen Eltern, mit verschiedenen Wohnorten, Bräuchen und natürlich auch Arten zu kommunizieren und zu lieben. Das kann anstrengend sein, aber eben auch schön. Und über beides sprechen wir in dieser Ab-21-Folge. Schön, dass ihr dabei seid. Die Psychologin Katharina Grünewald, sie wird uns erklären, welche Dynamiken zwischen Eltern und Kindern in Patchwork-Familien entstehen können und wie man mit ihnen umgeht. Bei mir zum Beispiel, da war es so, dass meine Eltern beide nach ihrer Scheidung jeweils nochmal neu geheiratet und Kinder bekommen haben, mit dem Ergebnis, meine Geschwister sind 12 und 16 Jahre jünger als ich und ich sag mal so, es könnte alles ein bisschen enger sein, was sicherlich auch am Alter liegt. Bei meiner Kollegin Thea Matern ist es genau umgekehrt. Ihre Geschwister aus den ersten Ehen ihrer Eltern sind 12 und 14 Jahre älter als sie und haben auch, anders als meine Geschwister, eine gute Stunde entfernt gewohnt. Welchen Einfluss das auf ihr Verhältnis zueinander hatte, darüber habe ich mit Thea gesprochen.
Hallo.
Sagst du Bruder und Schwester zu den beiden oder irgendwas anderes?
Ich sag Bruder und Schwester zu den beiden, ja.
Also nicht Halbbruder, Halbschwester.
Nee, das ist viel zu umständlich. Nee.
Wie war das für dich als Jüngste? Wie nah und wichtig waren dir die beiden denn?
Also wichtig waren sie mir immer auf jeden Fall. Also wenn es um eine gefühlsmäßige Nähe geht, dann waren sie mir immer nah. Aber natürlich macht es einen Unterschied, ob man in einem gemeinsamen Haus aufwächst, ob man quasi ein gemeinsames Elternhaus hat durch und durch oder ob man halt eine größere räumliche Distanz zwischen sich hat. Von daher glaube ich, war das so eine Ambivalenz zwischen, wie ich mich zu ihnen fühle als Geschwisterkind und wie es aber auch tatsächlich sich gestaltet im familiären Leben.
Mhm. Kannst du dich erinnern an das Alter so grob, wo du verstanden hast, warum das alles so ein bisschen anders ist als vielleicht jetzt bei Freundinnen und Freunden aus der Schule, wenn die vielleicht noch in so einem eher klassischen Familienzusammenhang groß geworden sind?
Also ich würde nicht sagen, dass es so ein Alter gab, wo ich irgendwie dachte, oh, jetzt merke ich, dass es irgendwie ein bisschen alles anders. Eigentlich bin ich damit groß geworden, dass es anders ist. Mhm. Vor allem immer mit dem, ja, auch kennenlernen von anderen Familien, die vielleicht ein bisschen weniger komplex sind in ihrer Rollen und Positionen und Konstellationen, war das von vornherein eigentlich direkt klar, dass das irgendwie alles anders ist und dass es irgendwie so ein Zwischenstatus ist zwischen irgendwie aufwachsen als Einzelkind, so vom Gefühl her, weil man hat eben nicht permanent die Geschwister um sich herum, man hat halt nicht diese typischen eskalativen Streitigkeiten mit Bruder oder Schwester.
Das hast du schön ausgedrückt für wir kloppen uns
Dank.
Im Kinderzimmer.
Der hat wieder was.
Genau. So sieht es dann eigentlich, so hört es sich eigentlich an, wenn man es nicht so verklausuliert beschreiben möchte. Ja. Nee, das hatte ich
das
halt alles
halt nicht. Ja.
Das hatte ich halt nicht, genau.
Gab es bei mir aber auch nicht, obwohl ich mit meinem Bruder, der zwar 11 Jahre jünger war, wäre ein bisschen gemein gewesen, wenn ich den vermöbelt hätte. Aber gab es auch nicht, obwohl wir im selben Haus gewohnt haben.
Oh wow, also, sehr friedvoll.
Naja, du hast ja jetzt gerade schon so in einem Halbsatz angedeutet, das ist nicht nur in Anführungsstrichen drei Familien, die da koordiniert werden mussten, sondern da gab es bei den ehemaligen Partnern deiner Eltern auch immer noch mal neue Familien. Sprich, deine Geschwister haben auch noch mal Halbgeschwister dazu bekommen.
Genau. Ja, also sowohl die, jetzt muss ich kurz selber überlegen, sowohl der Vater meines Bruders als auch die Mutter meiner Schwester so, haben noch mal neu geheiratet. Und aus dieser neuen Ehe sind auch nochmal Kinder entstanden. Das heißt, sie haben auch nochmal, mein Bruder und meine Schwester haben auch nochmal Halbgeschwister, mit denen sie aber mehr aufgewachsen sind quasi. Also mehr im Sinne von, die sind halt unter einem gemeinsamen Dach groß geworden, wenn man das jetzt mal so plakativ formulieren möchte. Und die haben eher, also aus meiner Perspektive heraus, ein Familienleben, ein gemeinschaftliches Familienleben erfahren, als ich jetzt mit meinen Geschwistern unmittelbar.
Wenn du daran denkst, bist du da ein bisschen neidisch drauf?
Also nicht neidisch in dem Sinne, dass ich das ihnen nicht gönne, dass sie es erfahren haben. Ich hätte mir das an vielen Stellen als Kind sehr gewünscht, einfach Bruder und Schwester im Haus zu haben. Vor allem, weil sie einfach nicht so erreichbar waren. Also zum einen wegen des großen Altersunterschieds. Also es macht halt ja einfach einen enormen Unterschied, ob du 10 bist und 22 bist oder ob irgendwie der Altersunterschied sich auf irgendwie 2 bis 4 Jahre beläuft. Das heißt, irgendwie so in der Art vielleicht eine Erreichbarkeit, eine persönliche Erreichbarkeit war einfach irgendwie schwieriger. Zeitlich war es schwieriger, weil man muss erstmal ganz viel koordinieren. Und als 10-Jährige war ich jetzt noch kein Koordinationsprofi und hatte vielleicht sogar noch nicht mal ein Handy, weiß ich nicht mehr. Das heißt, es gab einfach nicht so die Möglichkeiten, dass man ein engeres Verhältnis, einen engeren Kontakt so einfach hätte herstellen können. Das ist etwas, was ich schade finde. Oder
aber
was
das wäre ja auch vielleicht Aufgabe deiner Eltern gewesen, oder?
Ja, ich glaube auch schon, dass sie ihr Möglichstes getan haben, quasi um möglichst viele solche Situationen zu erschaffen. Aber ich würde auch sagen, dass so eine Beziehung zwischen Geschwistern, dass es irgendwie auch etwas ist, was sich quasi von den beiden heraus organisch entwickeln muss und was man nicht unbedingt nur von außen als Elternteil irgendwie so ein bisschen forcieren kann oder kann es bestimmt unterstützen, man kann die Gelegenheiten schaffen. Aber trotzdem glaube ich auch, dass das etwas ist, was sich irgendwie entwickeln muss, so. Und das hat es ja auch. Also auch wenn wir zu meiner Kindheit vielleicht nicht so engen Kontakt hatten, habe ich schon das Gefühl, dass jetzt mit ja einem größeren Alter quasi die Altersunterschiede ja auch vielleicht ein bisschen irrelevanter werden.
Ist das auch heute?
Ja, ich würde sagen. Ich glaube, sie können mit mir mittlerweile ein bisschen mehr anfangen als 22-Jährige und einer 10-Jährigen.
Kann man an der Stelle, müssen wir es vielleicht doch einmal sagen, du bist jetzt Ende 20.
Ja.
Und das heißt, die Lebenswelten von jemand Anfang, Mitte 40 und Ende 20 sind nicht mehr so weit auseinander wie von jemand, der 3 und 15 ist oder 3 und 17 ist.
Das würde ich sagen. Ich würde sagen, dass das Spektrum an Themen, über die man sich unterhalten kann, wächst doch erheblich.
Ja, man kann sich überhaupt unterhalten.
Man kann sich überhaupt unterhalten, korrekt. Ja, genau.
Ja. Habt ihr denn da euch immer wieder auch mal ausgetauscht darüber, wie das vielleicht auch für die war? Ich meine, wir können sie jetzt nicht fragen, schade, aber vielleicht kannst du uns sagen, was sie darüber gesagt haben, wenn ihr euch darüber unterhalten habt.
Was sie gesagt haben.
Wie das für sie war, als du so klein warst und sie schon so groß und ihr ja trotzdem Geschwister seid.
Ja, wir haben uns darüber tatsächlich nie unterhalten, aber ich habe interessanterweise trotzdem immer gespürt, dass ich ihnen auch sehr wichtig bin. Und dass es auch nie eine Frage war, also das hat für sie nie eine Rolle gespielt, quasi, dass ich jetzt nicht ihre Schwester wäre oder so. Also sie haben mich auch nie als Halbgeschwister irgendwie wahrgenommen. Ich war auf jeden Fall immer so gefühlt sehr fester Bestandteil, auch in ihrer familiären Umgebung.
Weil die beiden ja miteinander eigentlich überhaupt nichts zu tun haben, ne?
Nee, das stimmt. Die haben schon was miteinander zu tun, sind halt nicht biologisch verwandt. Aber eigentlich haben sie mehr Geschwistergeschichte erlebt als ich mit ihnen, weil sie halt nur 2 Jahre auseinander sind. Und als sie jeweils das andere Elternteil auch mal alle 2 Wochen besucht haben, wie das ja so sorgerechtstechnisch auch manchmal gelöst wird, haben sie halt schon alle paar Wochen mal ein Wochenende zusammen erlebt. Oder waren halt auch in Familienurlauben deutlich häufiger zusammen, als ich mit ihnen.
Als du noch nicht auf der Welt warst.
Als ich noch nicht auf der Welt war, genau.
Okay, das heißt, deine Eltern haren auch noch eine Weile ohne dich, waren
ja,
ohne dich schon zusammen.
Ja, es war eine Überraschung. Es war jetzt nicht unbedingt geplant.
Surprise, surprise. Ja,
genau.
Aber ich glaube, sie lieben dich trotzdem.
Ich hoffe.
Kommen wir zum Schluss. Thea, was rätst du denn Menschen, die uns jetzt zuhören und sagen, ah krass, so eine Geschichte habe ich selbst erlebt, bei denen es vielleicht nicht so, es klang jetzt alles eher positiv als negativ, würde ich jetzt mal ganz grob zusammenfassen.
Ja.
Aber die vielleicht eher eine andere Erfahrung gemacht haben. Gab es irgendeinen Punkt, wo du gemerkt hast, okay, das funktioniert gut, so komme ich gut mit denen in Kontakt, irgendeine Aktivität, irgendeinen Kniff, den du uns verraten kannst?
Ich glaube, das ist natürlich unterschiedlich, je nachdem, ob ich von meinem Bruder oder meiner Schwester spreche. Bei meinem Bruder habe ich gemerkt, dass wir einfach einen großen gemeinsamen Nenner haben, was so politisches Interesse angeht. Darüber unterhalten wir uns gerne und viel. Und er ist selber auch sehr engagiert innerhalb seiner Gemeinde. Und bei meiner Schwester ist es einfach, ja, ich kann es gar nicht, es gibt nicht so dieses eine Thema, ist auch nicht so das eine Thema bei meinem Bruder, aber irgendwie ist es sehr persönlich, weil sie sehr involviert ist natürlich in das Leben ihrer 3 Kinder. Und das ist irgendwie so ein Punkt, wo ich mich auch nochmal als Tante irgendwie anders verstehe und anders sehe und neue Seiten irgendwie auch kennenlerne. Und da hat der familiäre Aspekt, glaube ich, eine sehr große Rolle oder spielt eine sehr große Rolle. Und ich würde sagen, du hattest ja auch gefragt, was ist so, was würde ich vielleicht
raten,
Leuten raten, ja, oder genau, so, bei denen es jetzt vielleicht nicht so harmonisch ist oder wo vielleicht jetzt noch ein anderes Bedürfnis oder Erwartung irgendwie enttäuscht werden oder so. Ich meine, wir haben nie darüber gesprochen. Ich habe das nie zur Sprache gebracht in dem Sinne. Aber vielleicht auch, weil ich die Not oder der Leidensdruck nicht groß genug war. Aber ich würde sagen, wenn das Leiden großes ist und die Möglichkeit besteht, dann würde ich auf jeden Fall das Gespräch suchen. Und ich habe gemerkt, dass einfach Anteil nehmen an dem Leben anderer und irgendwie offen sein und neugierig sein und sich einfach mal zu melden, ohne irgendwie eine große Erwartung zu haben, das muss jetzt irgendwie ein tolles Gespräch sein, das muss jetzt irgendwie von jetzt auf gleich irgendwie super nah sein. Ich glaube aber, dass so ein konstanter Kontakt viel helfen kann, auch eine Verbindung zu entwickeln auf Dauer.
Und das ist ja heute deutlich einfacher als früher, als das wir stimmt. beide noch klein waren. Thea Matern, Kollegin aus der Deutschlandfunk Nova Redaktion, über das Verhältnis zu ihren 12 und 14 Jahre älteren Geschwistern. Danke dir.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova.
Patchwork-Familie, nochmal um alle auf den Stand zu bringen, habe ich eben nochmal bei Wikipedia nachgeschlagen. Das ist eine Familie, bei der mindestens ein Elternteil ein Kind aus einer früheren Beziehung in die neue Familie mit eingebracht hat. Aber Patchwork sagt man demzufolge auch zu nicht-ehelichen Lebensgemeinschaften und zu Familien mit Pflegekindern. Und demzufolge bin ich, Eltern geschieden, neuer Partner, jeweils Kinder mitgebracht, in einer Patchwork-Familie aufgewachsen und ich kann sagen, hat eine leicht andere Dynamik als so eine klassische Kernfamilie. Was das mit mir und all den anderen Menschen in Patchwork-Familien gemacht hat und nach wie vor macht, darüber möchte ich jetzt sprechen mit der Psychologin Katharina Grünewald. Sie berät Patchwork-Familien und lebt selbst in einer. Hallo Katharina.
Hallo, guten Tag, Tim.
Was ist denn bei Patchwork-Familien in der Regel grundsätzlich anders als bei Vater-, Mutter-, Kind- oder Kinderkonstellationen im eher traditionellen Verständnis?
Ja, Patchwork-Familien haben mindestens eine Trennung durchlitten. Und das ist auch schon der Hauptunterschied. Das heißt, es gibt meistens ein Mama zu Hause, ein Papa zu Hause, ein Wechsel hin und her. Und die Trennung ist natürlich präsent auch im Alltag durch den Wechsel, aber auch durch vielleicht die Schwierigkeiten, die es damit gibt. Dann gibt es neue PartnerInnen und ja, also es ist eigentlich so, dass in einer Patchwork-Familie jeder ein anderes Familienbild hat. Oder wenn man fragt, wer gehört zur Familie, es für fast jeden dann irgendwie anders aussieht.
Mhm. Ich hatte, wenn ich da ganz kurz auf meine eigene Erfahrung damit zurückgreifen darf, ich hatte zum Beispiel bei der Frage nach den Eltern immer so Schwierigkeiten. Merke heute noch, wie ich da heute noch so rumlaviere, weil jetzt ist mein Vater zwar schon gestorben, aber ich da nicht mehr so genau, nicht immer so passgenau oder präzise antworten konnte. So, genau. Was heißt das eigentlich? Wer sind meine Eltern? Sind das die Menschen, mit denen ich zu Hause wohne? Da ist nur ein Teil mein Elternteil, das andere Teil nicht. Was bringt das für Probleme mit sich? Außer jetzt vielleicht sprachlicher Natur wie bei mir.
Ja, ich habe zwei Maßstäbe, ich habe zwei Familien- oder Lebensmittelpunkte eventuell. Oder ich wohne nur bei meiner Mutter und wechsle zu meinem Vater. Da existieren ganz andere Regeln. Ich muss sehr anpassungsfähig sein, vielleicht mal so. Das ist ja auch eine Schlüsselqualifikation. Das ist sozusagen auch was man in einer Patchwork-Familie echt gut lernen muss. Flexibel sein. Und ich habe unter Umständen aber auch mit anderen Wirklichkeiten zu tun. Wenn ich in dem einen Part der Älteste bin und ich wechsle zu meiner Mutter, wo ich dann aber auf einmal der Kleinste bin, weil der Stiefvater da noch schon größere Kinder mitgebracht hat, dann habe ich ja natürlich auch als Kind eine Geschwisterpositionsänderung, die manchmal ganz schön schwierig sein kann.
Gibt es denn aber auch etwas Positives über Patchwork-Familien, wo du sagst, das gibt es in der klassischen Kernfamilie nicht und das ist ein echtes Unterscheidungsmerkmal und zwar ein gutes?
Ja, auf jeden Fall. Da gibt es ganz viel, weil ich lebe ja auch in einer Patchwork-Familie und ich erlebe das sogar auch in meiner Funktion als Mutter, Stiefmutter. Aber ich bekomme ja aus diesen anderen Konstellationen ganz viel mit. Also ich habe nicht nur, so wie in klassischen Familien, eine Kernfamilie, wo alle sagen, ja, unsere Familie besteht aus Vater, Mutter, zwei Kinder, sondern man hat eine sehr viel größere Familie und es gibt da immer wieder Teile, die Geschwister untereinander sind vielleicht auch immer mal wieder, mal die Kleinen, mal die Großen, mal alle zusammen, mal der Stiefvater mit allen Kindern, mal die leibliche Mutter mit allen Kindern. Oftmals gibt es ja auch noch gemeinsame Kinder, dann hat man eine Kernfamilie in der Patchwork-Familie. Mhm. Also es ist einfach so viel Konstellationen möglich, eine solche Fülle, würde ich auch mal sagen. Und manchmal gelingt es ja sogar auch nicht nur diese eine Familie, sondern auch das Patchwork-Gefüge gut zu leben. Das heißt, dann ist auch noch die Trennungsfamilie irgendwie miteinander bestenfalls freundschaftlich verbunden. Mhm. Und dann hat man natürlich eine ganze Sippenkultur schon. Mhm. Das ist lebendig, das ist, finde ich, sehr wertvoll.
Ja, das Wort Patchwork kommt ja, wenn ich richtig informiert bin, eher so aus dem textilen Bereich. Da geht es um so eine Art Flickenteppich, der aber zusammengenäht trotzdem seine ganz eigene Anmut oder seine eigene Schönheit irgendwie mitbringen kann, wenn es schön gemacht ist. Was wäre denn im Vergleich dazu etwas, wo du sagst, so kann Patchwork auch wirklich gelingen? Gemeinsame Ziele, was auch immer.
Ja, also ich finde, Patchwork, in dem Wort stecken zwei Säulen. Zum einen das Patch, das habe ich jetzt mal frei übersetzt, auch in meinen Büchern, mit einfach beisammen sein. Also man wird ja, also gerade die Kinder, einfach zusammengewürfelt und dann ist man da. Und es gilt aber auch für das Liebespaar, dass man, wenn man zusammen sein darf, also dieses sein dürfen, ohne was machen zu müssen, dann darf die Liebe fließen. Also dieses vielleicht sogar auch nonverbal, ohne elektronische Geräte, einfach zusammen sein und die Zeit miteinander genießen, das ist das Patch. Aber es heißt ja nicht nur Patch-Familie, sondern Patchwork. Mhm. Also dieser Work-Anteil, der gehört dazu. Und das sind für mich Kommunikationsrituale, Konfliktmanagement und Organisation, Logistik und so weiter. Mhm. Also all das, was dazu gehört, damit das Patchen wirklich gut einfach passieren darf.
Und verlangt das von jedem Mitglied dieses Patchworks auch mehr Flexibilität und ein Stück weit Aufgabe des Selbst in ganz sozialverträglichem Maße ab? Oder ist es eher so, dass es gerade das Gegenteil ist und man sich gerade in einer Patchwork-Familie eigentlich hinstellen sollte und sagen so, ich gucke jetzt allererstes auf meine eigenen Bedürfnisse und dann gucke ich, wie ich dem großen Ganzen was Gutes tun kann?
Ja, also es ist tatsächlich in Patchwork-Familien extrem wichtig, Selbstfürsorge zu lernen, in den meisten Fällen, weil oftmals hat man ja als Kind bestenfalls gelernt, dass für einen gesorgt wird. Und so sollte es auch für alle Kinder sein. Nur wenn man jetzt als neues Elternteil, Stiefelternteil, in so eine Patchwork-Familie kommt, dann sind viele um die Kinder bemüht und vielleicht die Liebespartner auch, aber es fokussiert sich sehr um die Kinder und die eigenen Bedürfnisse, die werden oft nach hinten gestellt. Und das ist in der Patchwork-Familie wirklich schwierig. Also insofern ist es da wichtig, dass man die eigenen Bedürfnisse sich da gut mit auskennt und die dann auch noch kundtun kann und dann vielleicht aber offen ist und sagt, okay, wie kriegen wir es jetzt hin? Ich möchte auch meine Freizeit haben oder ich bin eine Frau, die braucht Ruhe. Mhm. Ihr seid Kinder, ihr wollt auch mal laut sein und Musik hören. Wie können wir das jetzt hinkriegen?
Aber wo ist da der Unterschied zu der klassischen Kernfamilie? Weil das klingt jetzt auch wiederum vertraut aus meiner eigenen Kernfamilie, wo gerade die Elternteile ihre Bedürfnisse doch häufiger hinten anstellen, als ihnen lieb ist.
Ja, also oftmals ist es so, dass gerade wenn die Kinder klein sind, die Eltern, die leiblichen Eltern natürlich ihre eigenen Bedürfnisse zurückstellen müssen. Also ne, wenn die Kinder nachts wach werden und so weiter, auch wenn ich das Bedürfnis habe, weiter zu schlafen, bin ich als Mutter sehr natürlich dabei und stehe auf. Und das ist aber etwas, was ja mit zunehmendem Alter abnimmt, auch in der Kernfamilie. Nur wenn jetzt die Stiefmutter dazukommt und sagt, ey, das sind ja fremde Kinder, ich ja, ich will ja auch mein Yoga weitermachen, mein Kram machen, so wie ich es gewohnt bin. Mhm. Warum soll ich da jetzt ne, Rücksicht nehmen? Der Vater, der leibliche Vater, aber noch so ist, Mensch, das sind Kinder, die brauchen auch mal hier, ne, die müssen nicht immer Rücksicht nehmen. Dann hat man da ganz oft ein Streitpotenzial zwischen dem neuen Liebespaar, weil es einfach anders mit den Kindern umgeht oder die Bedürfnisse da anders einen Stellenwert auch oftmals haben.
Ja.
Und aus Liebe oft die Stiefmütter dann sagen, okay, die Kinder, die haben jetzt so eine schwere Zeit mitgemacht, dann sollen die das alles auch dürfen. Und das ist eigentlich die Gefahr, wo dann diese aufopfernden Stiefmütter zur bösen Stiefmutter werden.
Wenn jetzt eine Stiefmutter, wie du es gerade skizziert hast, eine gute, fürsorgliche, liebevolle Stiefmutter ist und mit ihrem Partner dann neue Kinder bekommt und dann sich sozusagen in der Patchwork-Familie, wie du es ja vorhin auch schon mal genannt hast, so eine neue Kernfamilie bildet, das setzt ja wiederum ganz neue Dynamiken frei. Da sind dann eigene Kinder und nochmal eigene Kinder und wieder, also drei verschiedene Sorten eigener Kinder sozusagen. Mhm. Das genau. Macht es ja hyperkompliziert, so wie bei euch, oder?
Ja, also genau. Das ist sehr lebendig dann. Und was man dann braucht, ist natürlich eine Flexibilität oder eine Offenheit, diese Vielfalt zuzulassen. Und dann ist es ja, also diese unterschiedlichen Konstellationen, die brauchen ja immer wieder eine eigene Verfassung. Also je nachdem, wenn die Familie, der Anteil der Familie A, der Familie B oder dann alle zusammen oder nur diese kleine Familie, das sind ja schon auf Anhieb 3, 4 Konstellationen, die unterschiedliche Bedingungen haben, Selbstverständlichkeiten mitbringen, weil die sind ja immer anders wieder organisch gewachsen. Und dann hat man Gewohnheiten, Selbstverständlichkeiten und die, wenn die alle aufeinander knallen, natürlich gibt es da Konflikte. Und das ist eine Bereitschaft, die man mitbringen muss, sozusagen positiv in Konflikte zu gehen. Weil Konflikte sind dann Gelegenheiten, sich kennenzulernen und wollen gemanagt werden oder wollen angeguckt werden. Und das ist eine Chance für alle Beteiligten.
Sagt Katharina Grünewald. Danke dir.
Danke, gerne.
Wenn ihr euch jetzt wiedererkannt habt in dieser Folge des Ab 21 Podcast und uns eure Geschichte erzählen wollt, tut das gerne. Die Kontaktdaten findet ihr wie immer in den Shownotes direkt unter dieser Podcast-Folge. Da könnt ihr uns natürlich auch schreiben, wie ihr diese oder andere Folgen fandet. Freuen wir uns immer über eure Nachrichten. Ich bin Dominik Schottner. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und geschmeidig. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova. Ab 21.